Der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 401. Heute mit einem weiteren Rivalitäten-Special. Wir sprechen über die große Fehde, die Bruderfehde zwischen Bret und Owen Hart. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist der David Kloß von MannTV. Wunderschönen guten Tag, David.
Hallo, schöne Grüße.
Ja, das ist eine Fehde, die haben wir zuletzt schon mal angerissen. Wir haben ja, da warst du auch dabei, David, über die größten Fehden der New Generation gesprochen. Wir sind also mitten in den 90ern und du warst einer von denen, die auch gesagt haben, Bret gegen Owen, das ist eine von den Fehden meiner Kindheit. Da habe ich die großen Erinnerungen dran. Und wir haben das auch gemerkt da draußen, da gab es unglaublich viel Feedback. Und da haben wir uns dann gedacht, Mensch, machen wir doch einen separaten Podcast dazu, oder?
Ja, zu Recht. Es ist auch eine der Fäden, wo ich zum allerersten Mal dachte, ich weiß nicht, ob das gerade echt ist oder geplant ist. Gebe ich offen zu. Ich wusste es nicht. Ich habe gedacht, das wäre echt gewesen.
Die Fehde wirkte unglaublich authentisch. Sie war sehr emotional für alle Beteiligten. Und ich glaube, deswegen haben das eben auch sehr viele Zuschauer und Fans von damals wirklich im Herzen gehalten. Und dann auch eben mitgenommen quasi in ihr Erwachsenenalter oftmals. Im Herzen gehalten haben wir auch die Geburtstagswoche, David. Also da haben wir jetzt ja ordentlich rausgehauen in der letzten Woche, also jeden Tag quasi im Podcast. Und auch da erstmal ganz, ganz großes Dankeschön an jeden und jede Einzelne, die uns da geschrieben haben. Also ganz viel tolles Feedback. Das war schon sehr schön, auch mal hier so Festlichkeiten und so viele Podcasts hintereinander zu machen, oder?
Sagte einfach Festlichkeiten wieder so höflich, förmlich. Das war richtig cool. Einfach, das hat Bock gemacht. Wir sind so weit gekommen. So lange gibt es uns schon. Wir haben so tolle Hörer, das hat einfach Spaß gemacht. Wobei ich natürlich erwähnen muss, bei Headlock Mania, die erste Card war natürlich nichts im Vergleich zu der von Kai, Chris und meiner.
Ich warte noch immer auf die Abstimmung auf unserem Discord, ehrlich gesagt. Die sollte online gestellt werden. Das wollte, glaube ich, ich weiß gar nicht, wer es gewesen ist, aber sollte es irgendwie geben, welche Card besser gewesen ist. Also, David, so leid es mir tut, bis jetzt geht es eher in Richtung Tag 1, was so die verbalen Feedback-Wünsche und Feedback-Rufe angeht.
Ja, das ist nur Mitleid.
Ach so. Okay. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Aber auf jeden Fall da, wenn ihr da vielleicht auch manche Podcasts noch nicht nachgehört habt, den Wanne-Eike Catch Grand Prix zum Beispiel oder auch den Podcast zu den Wrestling-Büchern mit Chris und Shaggy, die da ein bisschen über ihre Lieblingsschmöker gesprochen haben, geht da ruhig nochmal zurück. Die ganzen Podcasts sind nicht so mega lang, 30, 40, 50 Minuten. Da ist noch einiges Schönes dabei, was auch echt Spaß gemacht hat. Und das ist ein bisschen was gerade gegen Ende. So hat man gemerkt, gerade wenn Fußball war, da wurde dann ein bisschen weniger gehört, wenn ich mir das jetzt nicht komplett eingebildet habe. Also das ist schon auffällig, dass die EM da sind so ein paar kleinere Podcasts ein bisschen unter die Räder gekommen. Aber zum Beispiel 400 wurde toll gehört, auch tolles Feedback da. Und das macht auf jeden Fall Spaß. Und wir machen einfach so weiter wie bisher. Das war immer ein Grundton, es macht so weiter wie bisher. Das machen wir auch. Das betrifft nicht nur hier unseren Wochenend-Podcast, der ganz normal weiterläuft. Natürlich auch bei Patreon und Steady sind wir wieder am Start. Da haben wir jetzt die Woche No Host Bart gehabt mit Mella, Chris und Kai. Super witzig. Super, super witzig, was die drei da bequatscht haben. Und, apropos witzig, das Finale von On a Pole. Wir haben das Watch-Along zu WCW Uncensored 1995 aufgenommen. Jetzt muss ich erstmal fragen, David, hast du damals WCW geschaut? Weißt du, was bei Uncensored 95 passiert ist?
Man muss dazu sagen, ich habe halt ein Namensgedächtnis wie ein Sieb. Aber ich würde gerade sagen, nein.
Also Uncensored ist die legendäre Veranstaltung mit dem King of the Road Match zum Beispiel zwischen Blacktop Bully und Dustin Rhodes damals und einem unglaublichen False Count Anywhere Match zwischen Harlem Heat und den Nasty Boys, was in einem unfassbaren Food Fight geendet ist. Also, David, wenn du es nicht gesehen hast, ist meine Hausaufgabe an dich. Schau dir dieses Match an, am besten mit unserem Kommentar dazu, weil es ist unglaublich witzig. Die kämpfen hinterher in einer Schlotze aus Senf, Cola und irgendwelchen Softdrinks, die auf dem Boden verteilt ist und die Beteiligten rutschen nur noch durch die Gegend und am Ende gibt's einen Mordversuch von einem der Nasty Boys an Sherry.
Oh, das ist sympathisch, das möchte ich sehen.
Weil er sie einfach nimmt und die steht da und er schubst sie halt und der Boden ist rutschig und die knallt halt volle Möhre auf den Betonboden. Also übel, übel, übel. Aber auf jeden Fall, das Watchalong war sehr witzig und wir haben auch noch den Breakout-Podcast zu Orange Cassidy haben wir auch noch auf Lager und nächste Woche geht es natürlich dann weiter. Magazin, Raw Cross Smackdown und so weiter und so fort. Also Monatsanfang ist immer ein guter Termin, um bei uns natürlich auch bei den Unterstützern einzusteigen. Und an der Stelle gehen erstmal ein paar Grüße raus, nämlich an Christian, Joji, beide bei Patreon und einmal an den Stefan auf Steady. Die drei haben Jahresmitgliedschaften abgeschlossen. Dafür möchten wir uns ganz, ganz herzlich bedanken, weil das gibt uns Sicherheit auch für die kommenden Monate, dass wir hier weiterhin so ein tolles Programm für euch produzieren können. In diesem Sinne, Dankeschön für euer Vertrauen. Und weißt du, David, wir haben auch hier ein gutes Datum ausgewählt übrigens für dieses Thema und für den Podcast. Weißt du warum?
Du fragst mich gerade Sachen. Ich habe ein riesen Fragezeichen im Kopf. Nein.
Sag okay. Mal. Also ist nicht so, dass ich irgendwie jede Fehde jähren würde oder sonst irgendwas, das nicht. Aber ich habe heute geschaut und Bret Hart hatte nämlich am 2. Juli Geburtstag. Wir nehmen den Podcast hier am 1. Juli auf. Also ich sag mal, alles Gute und Happy Birthday, Hitman, nachträglich oder vorträglich, je nachdem, wie man es sehen möchte.
Ich mag den Hitman.
Ja.
Ich folge den auch auf Facebook. Das ist schön zu sehen, dass er auch positive Sachen da postet.
Ja, das war ja lange Zeit nicht so. Und natürlich, da habt ihr ja auch im Podcast ein bisschen drüber gesprochen, in der 400. Kein leichtes Leben, was Bret Hart gehabt hat, auch jede Menge Schicksalsschläge. Generell natürlich auch jetzt hier die Fehde. Da kommt einem schon so ein bisschen Tränchen im Auge. Oder wenn man so daran zurückdrängt, wir haben jetzt hier zwei Männer im wirklich besten Wrestling-Alter, Owen Hart, dann eben als der Aufsteiger damals, Bret Hart schon damals Veteran und wirklich etablierte Größe. Und wenn man sich dann anschaut, was quasi daraus geworden ist, Owen Hart mit dem tragischen Tod, Bret Hart, tragische Familiengeschichte, tragische Gesundheitsgeschichte und ganz, ganz schlimme Geschichten, die auch noch damit reingespielt haben, auch unglückliche Äußerungen hier und da. Ja, es ist schon eine ganz andere Zeit, oder?
Definitiv. Es war ja auch quasi mit einer der Höhepunktsphasen von beiden Karrieren. Also nicht nur von Bret Harts Karriere, der halt da wirklich on top war bei der Company, sondern es war halt auch die Fehde, die Owen Hart eigentlich erstmals und auch letztmals absolut ins Rampenlicht gebracht hat.
Ja, also auf jeden Fall. Also Owen Hart hat das wirklich dann aus dem, ja, ich sag's mal, Mid- und Undercard-Dschungel wirklich in den Main-Event hier gehoben und dann auch wirklich absolut in den Main-Event. Du hast richtig gesagt, danach eigentlich gab's so eine Phase für ihn gar nicht mehr. Irgendwo, er war immer irgendwie dann eher so in der IC-Title-Division angesiedelt und Bret Hart natürlich immer ein Topstar, als er bei der WWF gewesen ist, bis zum Montreal Screwjob. Wir wollen aber heute gar nicht über diese ganzen dramatischen Sachen sprechen, haben wir schon tausendmal gemacht über Montreal Screwjob, wir haben auch einen Karriere-Podcast über Bret Hart schon gemacht, sondern wir wollen ein bisschen diese Fehde ergründen, wir wollen ein bisschen über die Psychologie dahinter sprechen, ein bisschen über die Geschichte dahinter und auch hier und da, ich habe ein paar schöne Zitate rausgesucht, ein paar kleine Geschichten, die man da noch dazu erzählen kann. Also ich glaube, da ist ein bisschen was dabei, was vielleicht einige auch noch nicht wissen. Und vor allem, David, ganz viel Nostalgie, was natürlich auch hier mit dieser Fehde zusammenhängt, oder?
Ja, natürlich. Vor allen Dingen, wenn man halt bedenkt, dass Bret Hart war ja gerade in Deutschland einer der absolut beliebtesten Wrestler überhaupt. Und dann war halt Owen Hart da, ach, der Bruder. Und dann hast du halt Realbezug. Wrestler, die selbst zu dem Zeitpunkt, ich meine, das ist, man sagt halt, ja, lange her, Nostalgie, aber wir haben ja schon vorher angefangen, Wrestling zu gucken. Wir haben ja miterlebt, wie die beiden bis dorthin gekommen sind.
Und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen das Spannende an der ganzen Geschichte, wenn man sich so ein bisschen das Standing anschaut, was die beiden zu diesem Zeitpunkt gehabt haben. Also diese Fehde begann ja offiziell bei der Survivor Series 1993, da werden wir gleich drüber sprechen, was damals da passiert ist und was da so der Initialfunken und der Gedanke hinter gewesen ist. Aber natürlich, wir haben beide, glaube ich, so rund bei WrestleMania 6 angefangen. Das heißt, wir haben Bret Hart noch als Teil der Hart Foundation gesehen, an der Seite von Jim the Anvil Neidhart. Owen Hart kam dann später zur WWF dazu. Ja, als Teil der New Foundation hat man ihn dann gekannt, auch da wieder an der Seite von Jim Neidhart. High Energy, wenn man sich da noch dran erinnert, mit Coco Beware irgendwo. Und auch als Einzelwrestler, aber jemand, der da noch nicht so groß in Erscheinung getreten ist. Und was vielleicht auch hier ganz spannend ist, die beiden hatten relativ wenig Überschneidungspunkte zu Beginn dieser ganzen Geschichte. Also es gab natürlich in Hinführung Richtung Royal Rumble 93 eine Geschichte, wo Razor Ramon, der ja damals Bret Hart um den Championship herausgefordert hat, Owen Hart attackiert hat backstage und dann eben ihn zusammengeschlagen hat und dadurch eben diese Emotionalität in diese recht kurz aufgebaute Fehde reingebracht werden sollte. Aber ansonsten hat man die beiden relativ getrennt gehalten, bis dann eigentlich in diese Storyline zwischen Bret Hart und Jerry Lawler aus der dann letztlich auch dieses sogenannte Family Feud Match bei der WWF Survivor Series entstanden ist, David. Wie hast du damals den Status von Bret und Owen aufgefasst? Wie hast du das damals gesehen? Also war Owen da jemand, wo du gesagt hast, Mensch, der ist ready, dass der jetzt auch mal den nächsten Schritt nach oben geht?
Ich gebe zu, nein. Also für mich war wirklich Bret Hart derjenige, der komplett über allen, ja, nicht schwebte, aber einfach ausstrahlte. Und Owen Hart war quasi der direkt danach kam. Bruce Hart und Keith Hart, ja, waren mal außen vor. Aber vom Standing her würde ich halt mal sagen, war so Bret, dann lange Zeit nix, dann Owen, dann der Rest der Family. Also Owen war für mich da noch nicht in diesem Fokus. Aber das änderte sich genau mit diesem Match, beziehungsweise mit dem Ende vom Match, um genau zu sein.
Ging mir sehr ähnlich. Owen Hart, ja, der jüngste von insgesamt 11 Geschwistern, was ich auch crazy finde. Also mir reicht schon ein Kind. Ich weiß nicht, wie es tut.
Das ist normal. Also wenn ich in Spanien bin, nee, ohne Witz. Also meine Ma, die hat, glaube ich, 11 Geschwister, 12.
Crazy.
Also das ist, wenn ich da Family-Treffen habe mit Cousins, da warten da 60 Leute auf mich.
Braucht man einen großen Tisch, ja?
Ja, oder einen großen Hof. Nein, aber das ist im Übrigen ein Fakt, den ich sehr wichtig finde, weil ich kenne das so vom Wrestling gar nicht, dass halt du als Fan diese Familie kanntest. Mhm. Also auch schon vorher. Du hattest ja auch beim ersten Titelgewinn von Bret Hart und so, du kanntest ja zum Beispiel diese Eltern.
Ja.
Und einfach, dass dieser Bezug da ist. Du wusstest halt auch, warte mal, British Bulldog gehört ja auch zu der Familie. Du kannst dann diese Schwester von Bret Hart, die im Übrigen teilweise richtig gut geschauspielert hat, du hattest immer diesen Bezug da, auch schon vorher beim SummerSlam. Diese Familie war allgegenwärtig und dann machst du daraus eine Story.
Das war ganz wichtig hier, um diese Geschichte aufzuziehen. Bret Hart 8 Jahre älter als Owen und Owen eben das Nesthäkchen in der Geschichte und nicht nur in der Geschichte, sondern vor allem natürlich auch in der Familie. Und das ist was in der Storyline natürlich auch sehr oft verwendet wird. Da werden dann Stichpunkte aufgebracht wie Neid und Eifersucht, auch dass alle Bret Hart irgendwie bevorzugt hätten und dass Owen immer nur das Anhängsel gewesen ist. Und das sind die Grundlagen dieser ganzen Geschichte. Und die Geschichte wurde ja ursprünglich von Bruce Hart gepitcht, ne? Also einem der Brüder hier von Bret und Owen. Und der gilt gemeinhin als wirklich sehr kreativer Kopf irgendwo, aber auch als jemand, der gerne ja sich selber in den Mittelpunkt stellt. Und das war hier eben auch der Fall. Er hat eigentlich gesagt, da möchte ich gerne in die Storyline rein, und was eigentlich gar nicht gepasst hätte, weil der bis dato eigentlich ja noch gar keine Rolle bei der WWF gespielt hat. Der war nun durchaus talentierter Wrestler, aber bei der WWF hat er da eben noch keine Rolle gehabt. Und dann hat Bret Hart ja persönlich gesagt, so, nee, also, das machen wir nicht so. Also, wenn, dann soll bitte schön Owen hier im Mittelpunkt stehen. Und ich finde das so aus der Retrospektive so witzig, dass da eigentlich hätte es auch ganz anders hier aussehen können, die ganze Geschichte.
Ja, es hätte nur dann nicht funktioniert. Nee, mal ehrlich, ich kannte ihn ja vorher nicht. Ich weiß nicht, ob er vorher irgendwie aufgetreten ist, aber ich hatte gar keinen Bezug zu ihm. Aber zu Owen hattest du halt einen Bezug und du konntest das halt nachvollziehen, weil du immer wusstest, Owen war halt wirklich so derjenige, der sich von der Undercard immer so leicht in die Midcard gearbeitet hat, aber auch da nie wirklich absolut präsent war. Und Bret Hart hatte halt diesen steilen Aufstieg, da war der Bezug da. Ansonsten hätte das, glaube ich, gar nicht funktioniert für mich.
Ja, also bei mir hätte es auch nicht funktioniert. Ich habe Bruce Hart kannte ich vom Namen her, Keith auch, aber ich habe die zum damaligen Zeitpunkt noch nie wrestlen sehen, weil sie eben nicht großartig irgendwie bei der WWF in Erscheinung getreten sind, hier und da mal irgendwie zu sehen gewesen sind, aber jetzt nicht wirklich eine große Rolle gespielt haben. Und diese Bruderfehde, die hat man dann eben aufgegriffen und Bret hat persönlich gesagt, nein, wenn wir überhaupt so eine Fehde machen, dann soll bitte schön Owen im Mittelpunkt stehen und dann eben gegen mich fehden. Und was ich auch interessant finde, dass diese Geschichte wohl ganz, ganz schwierig bei Vince McMahon unterzubringen gewesen ist. Also er hat wohl, als ihm dieser Pitch vorgetragen worden ist, hat er wohl gesagt, das ist ihm nicht echt genug, das ist ihm nicht authentisch genug, weil die Begründung war, Brüder streiten sich nicht, David.
Ja, das passiert natürlich niemals. Also ich habe eine ältere Schwester, wir haben uns immer lieb gehabt, es war nie so, dass wir uns eigentlich halb umbringen wollten. Nein, also gerade das finde ich ja so gut an der Story, es war so nachvollziehbar. Ich weiß nicht, was Vince sich dabei gedacht hat, weil jeder kennt es doch, wenn man Geschwister hat, so sehr man sich mag, gerade wenn man ältere Geschwister hat, da ist halt auch so ein Neid dabei. Umgekehrt weißt du halt als älteres Geschwisterling ja auch von wegen, ich muss immer auf die Jüngeren aufpassen oder hält zurück oder sonst was. da gibt es Reibereien. Und deswegen funktionierte das doch. Ich weiß nicht, was in Vince vorging. Interessanter finde ich eher, dass sogar Shawn Michaels für diese Fehde war.
Genau, da kommen wir gleich darauf zu sprechen, über den Aufbau von dem Match vor allem. Aber das Interessante ist, dass Vince McMahon selber der kleine Bruder ist. Also, der hat einen älteren Bruder, der hat im Wrestling nichts zu tun. Roderick ist in diesem Jahr gestorben mit 77 Jahren. Und eigentlich müsste er das kennen. Also, stelle ich mir zumindest so vor, dass er eigentlich da so eine Verbindung haben müsste. Also, ich meine, klar, er ist der erfolgreichere der beiden Brüder. Vielleicht hat er es deswegen verdrängt. Er ist der Multimillion-Dollar-Boss von einer Wrestling-Company und sein Bruder war es eben nicht. Finde ich ganz interessant. Und es hat tatsächlich wirklich eine Zeit gedauert. Also er hat der Fehde quasi so ein bisschen Freilauf gelassen und gesagt, gut, wenn ihr alle dafür seid, lassen wir es mal laufen. Ich guck's mir mal an. Und er hat erst im Laufe dieser Geschichte, wo er dann bemerkt hat, wie die Zuschauer reagieren und dass wirklich dadurch Emotionen erzeugt werden, da hat er dann gesagt, okay, da setzen wir drauf und damit geben wir Vollgas. Und das ist dann eben eine spannende Sache, wo Vince McMahon, wenn der jetzt nicht auf andere hören würde, wo er gesagt eigentlich auch hätte sagen können, ne, machen wir nicht, wir machen irgendwas anderes draus. Ne? Na gut, das ist auf jeden Fall schon mal die Vorgeschichte quasi jetzt zu dem Ding. Und du hast gerade Shawn Michaels angesprochen. Shawn Michaels ist ja hier jemand, der ist ja für Jerry Lawler bei der Survivor Series eingesprungen. Jerry Lawler damals ja mit Anschuldigungen konfrontiert, die sie später als falsch herausgestellt haben. Geht ja auch um so ein bisschen Verführung Minderjähriger und solche Geschichten. Das hat sich als hinterher als falsch herausgestellt. Deswegen müssen wir das jetzt nicht groß ausbaldovern. Aber auch hier kommt wieder die Personalie Bruce Hart ins Spiel, David, weil der hat ja hier gleich das Zepter an sich gerissen und wollte für dieses Survivor Series Match, was wir dann ja zwischen Shawn Michaels und den Rittern gehabt haben, gegen die Hart-Familie, der hat ja gleich hier das Ruder an sich gerissen.
Er wollte halt wieder den Fokus auf sich haben, wobei ich da halt bemerkenswert finde, das habe ich jetzt auch erst erfahren, weil du es mir quasi erläutert hattest, dass Shawn Michaels da quasi eingriff und einfach mal sagte, hör mal, wenn mein Bruder der Beste im Business ist und der World Champion, dann würde ich halt auch auf den hören und einfach mal zurückstecken. Und ja. Ich finde das ein bisschen strange, wenn du bedenkst, dass diese Charaktere vor der Kamera ja eigentlich die Faces waren, die Unterstützer von den Ganzen. Ich hätte niemals gedacht, dass Bruce eigentlich den Fokus auf sich haben wollte, dass es überhaupt Backstage so die Hart Foundation, nicht Foundation, die Hart Family, die war für mich immer so eine geschlossene Bubble, die immer zusammenhielt. Ich konnte mir als Fan nie vorstellen, dass sie überhaupt richtig Streit hätten untereinander.
Gebe ich offen zu. Ja, also es gab wohl sehr viel Frust auch Backstage. Also auch dann Pat Patterson zum Beispiel, der dann auch mit dazugezogen worden ist, der war wohl super genervt davon, natürlich, dass da Bruce Hart wirklich so das Ruder an sich reißen wollte, was ja auch gar keinen Sinn ergibt, dass er hat quasi versucht, das Match um sich aufzubauen, obwohl die Geschichte eigentlich Brett gegen Owen gewesen ist, ne? Und es ist eine ganz kuriose Sache. Und
vielleicht
am Ende
ist es so, diese einzige Chance, die du im Leben hast, mal einmal richtig ins Rampenlicht zu kommen und dann wirst du vielleicht ein bisschen blind.
Vielleicht, ja, vielleicht. Also natürlich Bruce Hart, jemand, der in Kanada durchaus eine große Nummer gewesen ist, aber natürlich, das hier ist eine viel, viel größere Bühne einfach, die er da hätte haben können. Man muss auch dazu sagen, Bruce Hart auch noch mal älter als Bret Hart, ne? Also Bret Hart ist 1957 geboren, Bruce Hart ist 1950 geboren. Das heißt, er war zu dem Zeitpunkt, als das Match hier stattfand, war der auch schon 43.
Oh, gute Stange. Also, macht gar keinen Sinn, außer halt persönliches Ego. Aber im Endeffekt muss man halt sagen, da wiederum Hut ab, was halt Backstage da gemacht wurde, dass man halt auch wirklich so drauf gepocht hat, dass es bei oben bleibt. Also nicht nur Brett selber, der wirklich das unbedingt wollte, sondern halt auch Pat Patterson, aber auch Shawn Michaels, dass halt wirklich da alle Beteiligten quasi Partei ergriffen haben.
Ja, und das war natürlich auch noch in der Zeit, wo Brett und Shawn, wo die sich auch noch gut verstanden haben. Ne? Das muss man auch hier noch mal betonen. Das war ja dann im späteren Verlauf nicht mehr wirklich so. Aber damals, da haben die beiden sich noch gut verstanden. Und wie gesagt, das ist jetzt aus der Biografie von Bret Hart, der da auch Shawn Michaels gerade auch für die Leistung, die er hier in dem Match gebracht hat, nochmal sehr gelobt hat übrigens und für das Ganze drumherum ihn auch gelobt hat im Buch. Also es ist nicht so, als ob Bret Hart Shawn Michaels nur hassen würde. Aber kommen wir mal auf das Match zu sprechen. Ne? Wir sind hier bei der Survivor Series 1993. Wir haben das Family Feud Match, wie es so schön hieß. Und auf der einen Seite haben wir die Hart Family, Bret Hart, Bruce Hart, Keith Hart, Owen Hart, mit dem Patriarchen Stu Hart am Ring und dann eben auf der anderen Seite Shawn Michaels mit den Rittern, dem schwarzen Ritter, der damals durch Jeff Gaylord verkörpert worden ist, der blaue Ritter, der von Greg the Hammer Valentine, verkörpert worden ist, der rote Ritter Barry Horowitz und dann eben, ja, war's das. Sie alle unter der Maske, man hat nicht genau gewusst, wer es war, aber ich sag's mal so, es waren jetzt nicht gerade die Top-Leute, die man hier drunter gesteckt hat, ganz vorsichtig ausgedrückt.
Ja, brauchtest du auch nicht. Ich muss da einfach mal sagen, da hat halt einfach Shawn Michaels gezogen und das war halt vor seiner Divenzeit, da muss man halt auch mal ein bisschen den Hut vorziehen, dass man halt auch quasi in so ein Match reinkommt, wo du weißt, du bist komplett unterlegen. Es geht einfach darum, dass du verlierst.
Ja. Also er hat hier den Job gemacht quasi und die Geschichte war ja dann auch, dass die Hart Family als geschlossener Verband eigentlich die Ritter und Shawn Michaels hier an die Wand wrestelt. Und das Entscheidende bei diesem gut halbstündigen Match ist ja eigentlich das, was dann am Ende passiert, dass mich dann diese Szene, da kriegt Bret Hart, wenn ich mich komplett täusche, auch im Zweikampf mit Shawn Michaels kriegt irgendwie, ich meine, einen Augenkratzer oder so und er wechselt dann noch und Owen Hart kommt rein. Es gibt einen Whip-In und Reversal und als Owen in die Seile gehen möchte, dann läuft im Hintergrund eben Bret Hart an der Ringschürze entlang. Owen trifft ihn. Das war
super gemacht.
Genau, Owen trifft ihn. Bret fliegt im hohen Bogen nach draußen in die Barrikade und Owen wird eingerollt. Also Bret fliegt in die Barrikade.
Und fliegt als einziger Hart raus.
Genau. Und das ist dann die Geschichte hier. Shawn Michaels flüchtet dann am Ende, aber natürlich, das Nesthäkchen ist dann der hier am Ende als einziger rausfliegt. Und ich weiß nicht, wie du das damals gesehen hast. Oder vielleicht
fantastisch,
auch heute noch.
Fantastisch. Nein, okay. ich hab das dahingehend nicht, ich war kein Smart Mark oder sonst was. Ich war ein Bönsel, der da saß und einfach nur dachte, oh mein Gott, hast du das denn nicht gesehen, Owen? Der konnte dich gar nicht sehen. Das war doch keine Absicht. Und das vom Timing her war das von der Umsetzung her super. Und als am Ende halt die drei Hearts, also Brett, Boost und Keys halt im Ring waren, dann kam halt Owen dazu. Und eigentlich wollten die zelebrieren. Er unterbricht das halt und ja, schreit im Grunde genommen Brett an, dass er dafür verantwortlich ist, dass er als einziger rausgeflogen ist. Und da gab's halt diesen Disput, wo du halt, ja, es wirkte so echt. Einfach, wo dann die Brüder noch gesagt haben, hey, komm mal runter, alles gut, wir haben doch gewonnen. Das war doch gar nicht so. Brett versucht zu erklären, ich konnte gar nichts sehen. Ich wusste doch gar nicht, dass du da kommst. Das war schon gut. Und es war halt trotzdem von beiden Seiten so nachvollziehbar für dich als Zuschauer. Du wusstest halt genau, dass die Family gerade denkt, oh, hast du einen Knall. Aber aus der anderen Sicht so, oh, nur denkt, jetzt habt ihr mir dieses große Highlight wieder kaputt gemacht. Und zwar durch eigene Kraft hätte der ja nicht verloren. Wäre nicht ausgeschieden.
Ja. Das war's nämlich, ne? Es geht um diesen Moment. Owen war in dieser Charakterentwicklung, die er damals gemacht hat, der war sehr auf diesen Moment fixiert. Er wollte diesen Durchbruch haben und das war hier eben so eine Stufe, die er da erklimmen wollte. Und auch, dass die anderen dann alleine gefeiert haben, die haben ihn nicht zurück in den Ring gerufen, sondern er ist ja dann wirklich dann irgendwann wieder zurückgekommen. Und das hat er dann später auch in Interviews thematisiert. Und ich fand beide Seiten total nachvollziehbar. Und ich glaube, das ist auch was ganz wichtig in dieser Storyline gewesen ist. Hattest du Sympathie für beide? Klar, Owen ist hinterher irgendwann so drüber gewesen, dass du gesagt hast, schwierig.
Ja, aber selbst das könntest du noch nachvollziehen. Weil diesen Frust, was du gerade sagst, ich glaube, dieses Gefühl sein von nicht nur nicht im Rampenlicht, sondern auch so isoliert zu sein, außen vor zu sein. Ja. Und außen vor passt am besten. Das kann einen halt auch wahnsinnig machen. Und im Grunde genommen besteht da die Story für mich daraus, dass Owen nicht seinen Bruder hasst, sondern er einfach nur um diese Aufmerksamkeit und Anerkennung so kämpft und halt unbedingt das haben will, dass man ihn halt quasi als gleichberechtigt sieht.
Ja, genau darum geht es. Es geht um Respekt, es geht um Anerkennung, es geht auch um diesen Wettstreit, der immer unter Brüdern irgendwo herrscht, oder zumindest sehr, sehr oft. Außer bei Vince und Roderick McMahon anscheinend. Ist vielleicht auch leichter, wenn du der kleinere Bruder bist und du bist halt unfassbar reich. Ich weiß es nicht. Aber das sind so die Grundpfeiler, die diese Geschichte ausgemacht haben. Und Owen natürlich in der Rolle jetzt auch plötzlich im Rampenlicht. Wir haben es schon gesagt, von jemandem, der bei High Energy irgendwie kleinere Tag-Team-Matches bestritten hat, Tag-Team-Fäden gehabt hat. Also Survivor Series 92 zum Beispiel dann noch gegen die Headshrinkers im Opener gekämpft und solche Geschichten bei WrestleMania 8 gegen Skinner, also eher so Midcard. Und jetzt plötzlich hat man ihm hier eben diesen Spot gegeben und diese Möglichkeit gegeben. Man hat auch vom Management gesagt, der ist bereit. Also er ist jetzt an diesem Punkt seiner Karriere, wo wir an ihn glauben und wo wir diesen Run mit seinem Bruder zusammen probieren wollen. Und dann haben wir, es war ja hier noch kein lupenreiner Heel-Turn, ne? Es gab ja keine richtige Konfrontation, es gab ein bisschen Geschubse.
Es war einfach ein Missverständnis.
Ja, genau.
Nee, ja? Das fand ich super. Im Übrigen, was du halt richtig sagst, man hat gesagt, er ist bereit dafür. Und ich finde, das hast du halt auch gemerkt, er hat komplett abgeliefert, was die Promos angeht. Er hat ja anschließend ja dann angefangen, Brett herauszufordern. Aber das wirkte auch so glaubhaft. Das war ja nicht von wegen so, ich hasse dich oder so, sondern einfach von wegen, ey, ich kann dir zeigen, dass ich genauso gut oder besser bin als du. Und was ich daran ganz nett fand, war einfach so, du nimmst einen Realbezug, wo du einfach denkst, das hatte ein bisschen was von so der Kleinere, der ein bisschen untergeht, aber eigentlich ein großes Herz hat, fordert jemanden heraus, dem er eigentlich gar nicht gewachsen ist. So war halt für mich persönlich das Standing von Owen im Vergleich zu Brett, wo ich immer dachte, nee, hör mal, der steht halt über dir immer noch. Aber ich weiß, warum du es versuchst.
Ja. Er ist natürlich da auch in dieser Rolle der eigentlich ganz klare Außenseiter. Und das wird auch in diesen Sit-Down-Interviews, die es dann in den folgenden Wochen nach der Survivor Series gegeben hat, mit Vince McMahon übrigens als Interviewer, wird das immer wieder thematisiert. Und da geht es dann unter anderem darum, dann befragt Vince McMahon erstmal Owen und dann sagt Owen, ey, hör mal, ich stehe hier im Schatten und dabei war ich immer besser als Brett. Ich war in der Schule besser, ich war im Sport besser. Ich bin der bessere Athlet, ich bin der klügere Kopf, ich bin der bessere Redner. Und trotzdem schauen alle nur auf Brett. Genauso bei der Survivor Series. Ich werde eliminiert und die ganze Familie kümmert sich nur um Brett. Und dann kam eben diese Herausforderung von ihm, wo er sagt, lass uns das einfach so ausmachen, um herauszufinden, wer der Bessere ist. Weil darum ging es im Endeffekt nur. Lass uns eins gegen eins, einfach nur um herauszufinden, wer hier gewinnt. Aber dann auch direkt die Spitze, wenn du den Mut dafür hast. Und Owen ist in diesem Sit-Down-Interview der Aggressivere. Und er ist auch der die ganze Zeit in die Kamera guckt oder Vince McMahon anguckt. Das ist mir nochmal aufgefallen, so in der Recherche. Er ist sehr offensiv, ohne übermäßig aggressiv dabei zu sein, sondern eher so herausfordernd eben. Und das finde ich echt gut, wie man das
ja mit Herz, würde ich sagen.
Ja.
Das ist, wie gesagt, es ist für mich gar kein Heel-Turn bis dahin gewesen, weil einfach, du kannst es nachvollziehen, derjenige, wenn du jemand herausforderst, dann schaust du ihn in die Augen. Und bei Brett ist zum Beispiel andersherum, siehst halt oft, dass es immer dieses von wegen, dieses Seufzen, von wegen, ach, lass es doch sein. Also das möchte ich nicht. Ich möchte das einfach nicht. Hört doch mal auf, diese Schwelle innerfamiliär zu überschreiten. Brett redet auch mal sehr ruhig und der seufzt dann auch schon mal gerne so. Ich kann das halt nachvollziehen.
Das ist eben auch diese Gegenüberstellung der beiden, gerade wenn man jetzt sich so Zusammenschnitte davon anschaut, finde ich das so gut, auch Geschauspieler von beiden. Brett Hart wirklich komplett am Boden, wirklich mit also so nicht sich zusammengekauert, aber eben wie so, als wenn du sehr nachdenklich wärst. Ne? Hat die Hände im Schoß, der Kopf so ein bisschen gesenkt und spricht dann eben darüber und sagt auch, es ist doch im Endeffekt total egal, wer der Bessere gewesen ist, als wir Kinder gewesen sind. Und ich habe es auch nie so gesehen, dass er in meinem Schatten gewesen ist. Klar, ich bin halt eben der Ältere.
Aber das ist auch das Schlimmste, was du sagen kannst, ne? Wenn jemand sagt, vorhin, es ist doch egal, aber du weißt, dass halt derjenige sagt, der überlegen ist. Das ist eigentlich noch mal ein Tritt in die Klöten, so gesehen. Oder macht dich ja eigentlich noch wütender. Weil das ist eigentlich das Schlimmste, was du hören möchtest. Eigentlich möchtest du das nicht hören. Du möchtest ja, oder beziehungsweise Owen möchte ja ernst genommen werden als Herausforderer. Als Konkurrent. Ja. Und da, durch so eine Aussage nimmst du ihnen ja jede Möglichkeit für Konkurrenz und sagst einfach, nee, ich sehe dich gar nicht so. Es ist doch egal. Ach komm, lass doch Freunde bleiben.
Ja, und ich in dem Augenblick natürlich auch nicht wirklich ernst genommen, ne? Also, und Brett sagt dann auch so, ich habe halt ein paar Jahre voraus, so als ob das der einzige Grund wäre. Ja. Also ich bin halt einfach älter. Das ist halt nun mal
das
so.
Das ist furchtbar. Ne? So, ja, wenn man irgendwelche Ausreden sucht, von wegen, ja, das ist halt nur deswegen, um etwas schön zu reden. Ich glaube, dieses Schönreden, das fand ich halt so nachvollziehbar bei Owen, was halt er halt nicht ausdickte, sondern einfach so frustriert war. Und bis dahin war ich komplett auch drin. Also das war wirklich, dass du dachtest so, auf der einen Seite als Fan, du wolltest eigentlich schon neugierigerweise wissen, was würde passieren, aber eigentlich gingst du davon aus, der Brett wird ihn platt machen, kein Ding. Ja. Auf der anderen Seite war aber wirklich dieser Wunsch, dadurch, dass es halt so kein purer Hass war, sondern nachvollziehbar, nach Motto, oh, vertragt euch doch, ihr seid doch Brüder.
Ja, genau. Und Owen dann eben auf dem Weg dahin auch schon, wie gesagt, aggressiver dann auch in den Matches, die er dann schon bestritten hat. Und Brett sagt eben dann auch in diesem Sit-Down-Interview, dass er unter keinen Umständen mit seinem Bruder in den Ring steigen werde. Und diesen Punkt möchte er nicht überschreiten. Und dann blendet quasi die Kamera noch mal ganz nah auf Bretts Gesicht. Und er sieht halt eben aus, als wenn sonst was in ihm zusammengebrochen wäre. Also wirklich Tränen fast in den Augen. Und ja, das ist dann quasi der Aufbau hierhin bis zu diesem Zeitpunkt. Und man hat gedacht, wir kriegen jetzt die Konfrontation. Aber es ist natürlich so, da kommen dann die Feiertage, Survivor Series ist ja traditionell um Thanksgiving rum und natürlich der Royal Rumble steht vor der Tür und die Hart-Brüder haben sich dann über die Feiertage wieder vertragen. Und ich, kannst du dich noch an die Vignetten von damals erinnern, David? Weil die waren so cheesy, dass es nicht mehr auszuhalten gewesen ist. Die beiden Kumpels, die es plötzlich wieder gewesen sind nach den...
Ja, Arm in Arm und so.
Ja, genau. Und auch so, wo dann auch irgendwie so rumgeknufft wird, ne? Also so hier so, haha, ich geb dir so einen freundschaftlichen Boxer in die Rippen oder so.
Ja, aber genau das fand ich gut. Also, weil, ja, mal ganz ehrlich, ich kenne das ja auch unter Geschwistern, wenn zum Beispiel die Eltern reinkommen und man dann fragen, was ist hier los? Und nichts passiert, wir sind super Freunde. Und genau so kam es mir halt vor, nach dem Motto so, hey, alles wieder gut, aber du weißt genau, es braucht nur einen Punkt und dann knallt es richtig.
Und hier war es eben auch, man hat denen das, also ich habe es damals, muss ich auch dazu sagen, ich habe das damals nicht so gesehen, dass da so die Spannung schon da gewesen wäre, sondern ich habe gedacht, gut, die haben sich jetzt wieder vertragen und die gehen jetzt nach den Tag-Team-Titles. So habe ich es damals gesehen, aber natürlich, wenn man sich das anschaut, da sind halt so viele Spitzen auch irgendwo drin und das fühlt sich so unecht an, diese Freundschaft zwischen den beiden, weil es halt eben so over the top gewesen ist. Und ich habe es ja gerade angesprochen, Owen wollte hier eben diesen Karriere Durchbruch haben. Und das hat er auch immer thematisiert. Er will dieses Big Break haben, wie er immer so schön gesagt hat. Und dann gab es ja auch auf dem Weg Richtung Royal Rumble, gab es ja dann noch einen Punkt, wo dann fast seine Träume zusammengebrochen werden. Da haben nämlich dann die Quebecers, das Match war eigentlich gemacht, zwischen den Quebecers, den Champions und den Hart-Brüdern. Und dann haben die Quebecers ihren Titel überraschend an den 1-2-3-Kid und Marty Jannetty verloren. Und dann haben wir noch mal so eine Interview-Vignette gehabt, wo Owen dann so, oh, ich wollte auch mal endlich mal eine große Chance haben und sie ist jetzt wieder zerstört. Und dann Brett auch da wieder super gönnerhaft so, hey Owen, mach dir keine Sorgen, wenn ich meine vertraglichen Pflichten als Einzelwrestler erfüllt habe, dann widme ich mich komplett unserem Tag-Team und das mache ich für uns beide zusammen. Und ich muss sagen, an die Vignette konnte ich mich nicht mehr erinnern, aber ich habe es jetzt noch mal angeschaut und Das ist schon so suffisant, dass es wehtut fast schon, oder?
Ja, es ist auf jeden Fall so, dass immer weiter transportiert wird, wenn das Brett raushängen lässt. Ohne mich schaffst du es nicht, aber keine Sorge, ich helfe dir schon. Und das ist halt so das Schlimmste, was, glaube ich, ein kleiner Bruder hören möchte, der eigentlich sich als besser ansieht.
Ja, und so ist es auch. Und wie fandst du es eigentlich damals, dass die Hart-Brüder hier einen Title-Shot bekommen haben? Weil de facto hatten die auf dem Weg Richtung Royal Rumble kaum Tag-Team-Matches gemeinsam bestritten. Also ich habe mal bei Cage-Match nachgeschaut, da findet man einen normalen Sieg gegen Well Done, damals auch eher so ein Jobber-Tag-Team. Dann ein DQ-Sieg gegen die Headshrinkers bei Challenge und ein Double-Count-Out gegen die Steiner Brothers, was aber ein Dark-Match gewesen ist. Aber ansonsten haben die gar keine Tag-Team-Erfahrung gehabt. Fandst du das nicht merkwürdig?
Ja und nein, weil Bret Hart dabei war. Es war einfach so ein großer Name, dass ich halt, ja, wie wenn Hulk Hogan mit Randy Savage zusammen sind, dann haben die halt schnell ein Title-Match. Also das ist okay, damit kann ich leben bei der WWE. Besser fand ich halt einfach, wie die es dann gelöst haben. Du kannst auch den einfachen Weg gehen und einfach sagen, ja, komm, ihr gewinnt jetzt erstmal alle Matches, haltet den Titel länger und dann kommt dieser Standard-Split. Nö,
das hat man nicht gemacht. Dann sind wir beim Royal Rumble 94 angekommen. Da haben wir dann das Match der Quebecers, Jacques und Pierre und begleitet von Johnny Polo damals noch, also Raven, den wir später gesehen haben, ein ganz anderer Charakter, dann eben gegen die Hart-Brüder. Ja, und auch da wieder, ne? Also eigentlich ein recht langes Tag-Team-Match und auch ein recht gutes Tag-Team-Match, aber David geprägt durch die Knieverletzung von Bret Hart und Bret Hart, der dann anstatt Owen einzutaggen an einem Punkt im Match, nochmal versucht, den Sharpshooter anzusetzen und dann das nicht schafft, dabei zusammenbricht und der Referee sagt dann hier, Leute, die Glocke, der kann nicht mehr, der ist verletzt und dadurch verliert dann im Nachgang quasi Owen auch hier. Also es gab da noch andere Aktionen natürlich der Quebecers, bevor das die Ringglocke geläutet worden ist, aber im Endeffekt ist es eine Referee-Stoppage hier gewesen. Wie hast du es damals erfunden?
Ich habe mich mega aufgeregt als Bret Hart-Fan, warum er das gemacht hat. Ich weiß es noch, weil ich habe da wirklich gedacht, von wegen so, sei doch kein Egoist. Und das habe ich wirklich gedacht. Also, das als Fan, weil es einfach dumm war. Du hast einfach gedacht, immer Owen steht da, komm, mach ihn rein. Du musst es doch nicht selber durchziehen. Du hast deinen Bruder, lass ihn das doch machen. Und deshalb lieb ich irgendwie diese Fehde so sehr, weil du hast halt eigentlich oft in Fehden einen, der halt ein starkes Motiv hat und der andere, der irgendwie meistens verteidigt oder halt einfach der Jäger ist, okay. Aber hier hast du eigentlich nicht für mich super klassisches Face und Heel, weil eigentlich das, was der Heel sagt, stimmt alles. Mhm. Und was er empfindet, stimmt auch. Du kannst es absolut nachvollziehen. Er ist halt eigentlich nicht vom Charakter her böse, sondern einfach, eigentlich stimmt es, weil Bret Hart ist halt schon so gesehen, also es gibt anschließend noch diesen Heel-Turn mit der Promo, also erstmal später, wo er halt Owen den ganzen Frust rauslässt und halt wirklich seinen Bruder gegen die Beine tritt und einfach nicht mehr kann, so frustriert ist, dass er halt wirklich diesen Heel-Turn macht und anschließend noch die Promo hält mit den You're Too Selfish. Es ist aber so nachvollziehbar, weil Bret Hart, der halt so ein Face ist, hat sich jetzt über die ganzen Wochen hinweg eben nicht nur so als Good Guy verhalten, sondern halt auch als gönnerhaft. Und der halt sich selber vielleicht zu sehr in den Fokus stellt und gar nicht merkt, dass er halt doch ein anderer ist. Und für mich persönlich war das halt super nachvollziehbar. Ich war bei diesem Tritt von Owen nicht sauer auf ihn. Ich war halt einfach nur so, dass ich dachte, oh nein, das war es gerade so unnötig. Ihr hättet das doch beide verhindern können.
Es ist es ist die nächste Eskalationsstufe. Und irgendwo nachvollziehbar, aber ich muss sagen, ich fand es damals schon drüber, weil jemanden da an das verletzte Bein zu treten, das macht man nicht. Also gerade seinem Bruder tritt man nicht ans verletzte Bein. Das gehört sich nicht, das sind schlechte Manieren. Und deswegen, das war auch der Punkt für mich als Fan, wo ich gesagt habe, so, das ist ein astreiner Heel-Turn, das ist jetzt ein Böser. Und das hat man ja noch am selben Abend gesehen, als Owen war ja auch im Rumble drin, genauso wie Bret Hart. Und Owen ist ja ausgebuht worden, sofort.
Ja, natürlich. Und Bret Hart hat ja auch eigentlich, die Story geht ja über den ganzen Rumble, typisch Bret Hart kann halt super, siehe King of Swing, eine Verletzung durch ein Turnier ziehen oder durch ein Pay-Per-View. Und hier halt wieder. Und dann hat er halt diese absolute Good-Guy-Storyline, wo er am Ende sogar noch den Rumble gewinnt mit Lex Luger zusammen. Uiuiui, da kam alles zusammen und ja, Owen wurde natürlich direkt ausgebuht. Natürlich boost du, wenn du jemanden triffst, wie du richtig sagst, der verletzt ist, das macht man nicht. Aber das Problem ist halt einfach nur, in dem Moment habe ich nur gedacht, von wegen so, du Vollidiot, aber zeitgleich auch nicht von wegen so, du bist jetzt so ein schlechter Mensch, sondern einfach hör doch auf.
Ja, also.
Das ist so der kleine Unterschied. Also, gerade in der Nachbetrachtung ist das für mich halt diese Kleinigkeit, die diese Fehde mit hervorhebt. Aber der Aufbau, auch dass man das durch den Rumble durchgezogen hat, fand ich super.
Das war super gut. Und Owen hat keine Rolle im Rumble-Match an sich gespielt. Ne? Der ist relativ schnell von Diesel eliminiert worden und hat eigentlich da keine große Rolle gespielt. Und Bret Hart geht eben den ganzen Weg, selbst verletzt, schafft er das dann eben noch. Wir kennen diese Szene, wo Lex Luger und er dann noch die letzten beiden sind. Und die beiden fliegen gemeinsam übers Top Rope. Dann haben wir eben ja zwei Number One Contender. Das war ja damals dann auch schon die Stipulation. Wer den Rumble gewinnt, der geht zu WrestleMania im Main Event. Und dann haben wir ja diese Situation gehabt, dass wir plötzlich zwei hatten. Und dann wurde ja dann per Münzwurf entschieden, wer hier das erste Title-Match bekommt. Das war dann eben Lex Luger. Wir wissen, was daraus geworden ist, nämlich nix. Und
Bret Hart. Wäre mal vorher nicht in die Bar gegangen.
Genau, wäre mal vorher nicht in die Bar gegangen. Das ist generell was man sich auf die Fahne schreiben sollte. und Bret, der musste dann, damit quasi jeder ein Match in den Knochen hat, dann für den Main-Event, musste Bret Hart dann eben bei WrestleMania 10 auf seinen Bruder treffen. Und da war dann auch die Konstellation eine andere, weil da hat natürlich dann Bret Hart auch gesagt, gut, jetzt ist es halt so. Und er hat dann in dem Augenblick die Herausforderung angenommen. Und also jetzt im Verlauf muss ich sagen, wir haben noch eine andere Bruderfehde, die hatten wir auch schon mal hier in den Rivalitäten, mit dem Undertaker und Kane. Und da hat der Undertaker so eine ähnliche Wandlung durchgemacht. Ne? Am Anfang erstmal gesagt, so, nee, gegen den trete ich nicht an. Und aber als dann ein bestimmter Punkt überschritten gewesen ist, der war dann da ein bisschen morbider, muss man natürlich auch sagen, bei Undertaker und Kane. Da war es ein bisschen mehr drüber. Aber auch da hat er dann eben gesagt, gut, dann trete ich eben gegen meinen Bruder an. Das haben wir hier auch gehabt. Und Owen hat sich ja dann hier schon, getraut auch zu sagen, ich werde meinen Bruder hier besiegen. Und David, das ist ja auch so eine geile Geschichte. Also nicht nur, dass es ja ein fantastischer Opener gewesen ist hier bei WrestleMania 10, den hattet ihr ja auch in eurer Headlock Mania hier als Opener. Mhm. Wir haben ja da auch diese Konstellation, dass quasi Owen Hart gewinnt und Bret Hart am Ende des Abends aber den Titel gewinnt. Das heißt, das, was Owen da erreicht, wird wieder in den Schatten gestellt von dem, was Bret erreicht.
Ja, es zieht sich halt durch. Das ist im Grunde genommen 1:1 fast schon wie bei Rumble genauso. Egal, was Owen macht, egal, was für großartige Momente oder halt auch wichtige Siege er holt, Bret schafft es doch immer irgendwie, nicht nur was Größeres zu gewinnen, sondern eigentlich das in den Schatten zu stellen. Dadurch rückt es halt aus diesem Fokus raus. Und der Opener, erstmal fantastischer Opener, vielleicht einer der besten, den es je bei WrestleMania gab. Auch da die Story ist fantastisch, dahingehend, dass allein schon Bret Hart nimmt ja die Herausforderung an, aber das Match beginnt ja eigentlich damit, dass Bret Hart sich anfangs doch richtig zurückhält. Mhm. Und Owen halt eben genau das, was er auch in den Promos machte, dieses ja immer weiter sticheln und von wegen, nimm mich endlich ernst und endlich wahr, bis es halt wirklich richtig knallt. Und dann Bret Hart durchzieht. Und wenn wir auch ehrlich sind, keiner von uns Fans hat gedacht, von wegen, als Owen die Promo hielt, von wegen I beat you, Bret, dass er das wirklich machen wird. Das hat doch keiner gerechnet. Also, oder damit gerechnet oder gedacht. Also, Bret Hart war einfach von wegen, nee, irgendwie wird er sich durchsetzen mit seiner Erfahrung oder so und auf einmal gewinnt Owen. Und du denkst, what the fuck? Und danach gab es halt auch noch eine richtig starke Promo von Owen, die wieder nicht so richtig heel-typisch war, sondern einfach da wieder um diese Aufmerksamkeit ging und dass er halt einfach besser ist und besser als das, als was er gesehen wird. Alles schön und gut. Und dann kommt Bret Hart und der Pay-Per-View endet mit Bret Hart auf den Schultern von Westland. Und er ist wieder derjenige, der im Fokus ist. Genau. Also besser kannst du es doch nicht machen.
Nee, und da, man hätte Owen die Rotze aus dem Gesicht wischen können dann, aber in dem Interview aber stimmt. Aber ansonsten, das ist eine toll erzählte Geschichte einfach, weil die erstreckt sich jetzt ja wirklich über die, also nicht nur über verschiedene Pay-Per-Views, sondern selbst innerhalb der Pay-Per-Views nehmen die eine ganz wichtige Rolle ein. Beim Rumble haben wir das gehabt und jetzt bei WrestleMania eben nochmal, du hast gerade gesagt, dann feiert Bret Hart am Ende mit ganz vielen Babyfaces im Ring, die ihn dann auf die Schulter nehmen und hochjubeln lassen. Ich glaube, Burt Reynolds war doch auch noch dabei und hat gesagt, hier, super Typ und so. Mhm. Und dann kommt Owen eben raus und steht dann da eben im Gang und sagt, ich hab dich doch geschlagen, ich hab dich geschlagen. Und das ist ja automatisch dann auch ein Grund, dass man sagen kann, ja, also eigentlich ist der doch besser. Eigentlich müsste der doch Champion sein. Ne? Und das war dann auch mein Gedanke damals. Eigentlich müsste Owen Champion sein, weil der hätte es auch verdient gehabt. Der war besser als Bret Hart an dem Abend. Und Bret Hart hat ja auch Schwein gehabt in dem Match gegen Yokozuna, weil Yokozuna vom Seil gefallen ist, ne?
Also, es ist super erzählt, es ist so nachvollziehbar und für den Zuschauer einfach auch, was ich halt wirklich toll finde, ist, eigentlich zieht es sich ja durch und es ist trotzdem nachvollziehbar, weil egal, was du im Leben erreichst, du kannst ja auch ein wirkliches, haben wir bei WWE auch oft oder in jeder Company, du hast die Wrestler, die echt alles geben, die vielleicht im Ring sogar besser sind oder vielleicht besser am Mikrofon sind. Aber manche haben halt einfach diesen einen It-Faktor oder diesen einen Fokus und die nehmen dir das immer. Du kannst so viel versuchen, wie du willst, aber du schaffst es nicht, da reinzukommen. Du wirst immer übersehen.
Ja, und hier war es dann eben auch so. Und übrigens, du hast gerade gesagt hier, jeder hat gedacht, dass Bret Hart seinen Bruder besiegen würde. Selbst Bret Hart hat lange Zeit gedacht, dass er seinen Bruder besiegen würde. Also er hat es dann verstanden und er hat es dann auch akzeptiert und so, da gab es keine Streitereien, aber er hat auch lange Zeit gedacht, dass er das Match hier gewinnen würde, ehe er dann den Plan und die Storyline dazu irgendwo gesehen hat. Und das mochte ich sehr gern auch, dass man da hier diesen Weg gewählt hat und super cleverer Aufbau. Und Owen im Nachgang hat dann ja gesagt, er will all das erreichen, was Bret Hart erreicht hat und das dann quasi dadurch negieren und auslöschen, weil dann ist er der neue große Hart irgendwo. Und wir sind dann ja auf dem Weg Richtung King of the Ring 1994. Ja, und während Bret Hart sich da mit dem damaligen Intercontinental Champion Diesel herumgeärgert hat, ja, das war damals auch noch so, Kevin Nash als IC-Champion und Shawn Michaels als Begleiter, hat sich ja dann Owen Hart hier für das Turnier qualifiziert und hat da unter anderem erstmal Doink besiegt in recht guten Matches und dann eben bei dem Pay-Per-View-Turnier, was wir dann gehabt haben, hat er drei Gegner vor sich gehabt. Und da muss ich auch mal fragen, wie du die einzelnen Punkte hier ansiehst, bevor wir gleich Richtung Finale kommen und das, was da noch so passiert ist. Viertelfinale hat er Tatanka besiegt. Ganz klar, per Pinfall nach 8 Minuten und ein bisschen. Tatanka damals schon noch eine relativ große Nummer, oder?
Ja, klar. Er war ja auch sehr lange ungeschlagen in der WWE. War ein absoluter Star in der Midcard. Also, der hatte auch ein hohes Standing und er besiegt ihn halt clean. Also, ja, wichtiger Sieg.
Also, das hat schon mal was gebracht. Dann im Halbfinale gab es dann das Match gegen 1-2-3-Kid. Der 1-2-3-Kid hat in der Vorrunde Jeff Jarrett besiegt, aber ist danach noch attackiert worden. Sprich, der war angeschlagen. Und auch das finde ich so wichtig, nicht nur, weil man so den Kid geschützt hat, sondern vor allem auch, weil Owen in diesem Match absolut gnadenlos gewesen ist. Also der Kid kam ja so mit gebeugtem Haupt und hat sich den Nacken gehalten zum Ring. Und Owen ist ja noch bevor der Kid im Ring gewesen, kam der sofort angeschossen und hat den ja mit dem Baseball-Slide durch die Seile umgenietet. Und dann gibt's 3 Minuten 37 dauert dieses Match nur.
Ja, reicht. Das ist Storytelling. Er ist halt verletzt, also der 1-2-3-Kid ist verletzt. Und Owen Hart, er hat ja gesagt, egal mit welchen Mitteln und so weiter, er wird ja wirklich den Weg gehen, den Brett gegangen ist. Ja, und er hat es halt gezeigt. Also er geht über Leichen, wortwörtlich so gesehen. Deswegen absolut okay. Das war halt, im Grunde genommen ist jedes Match für mich ein bisschen dafür da, eine andere Seite von Owen zu zeigen.
Ja.
Und wie ernst es ihm auch ist. Und bei dem einen ist es halt wirklich einfach bei 1-2-3-Kid, da geht es einfach darum, er ist so fokussiert oder so starr in seiner Revenge-Tour, dass er halt wirklich einfach diese Aufmerksamkeit will, dass ihm einfach alles andere egal ist, weil er einfach denkt, wenn er die Sachen gewinnt, die Brett gewonnen hat, wird er genau denselben Status erreichen. Ja, passt.
Und es ist übrigens ein fantastisches Match. Das ist, was ich sagen wollte noch. Also nicht nur das, all das, was du gesagt hast, ist absolut richtig, aber das ist ein unglaublich geiler Sprint. Also wenn ihr 3 Minuten 30 Zeit habt, schaltet das mal an irgendwie auf dem Network. Das ist richtig, richtig gut und damals der Zeit super weit voraus. Also die haben da einen unglaublichen Sprint hingelegt. Kommen wir zum Finale. Razor Ramon, damals natürlich absolut legit in dieser Position, ehemaliger Intercontinental Champion, noch mit dem Rückenwind quasi von WrestleMania 10, irgendwo diesem großen Leitermatch, also war damals schon etabliert, wird es ihm problemlos zugetraut, dass er King of the Ring werden könnte. Und dann kurzer Rückgriff hier, Bret Hart hat ja als Gegenstück zu Shawn Michaels für das Match gegen Diesel, hat er ja seinen alten Tag-Team-Partner mit Jim the Anvil Neidhart hier mitgebracht. So, und dann gibt's halt eine Situation, Razor fliegt raus und dann kommt ja Jim the Anvil Neidhart und hilft Razor scheinbar auf die Beine und man hat sich da als Zuschauer auch gefragt, warum, ne? Und dann schlägt er ihn ja nieder und dann wird erstmal klar, weil Jim the Anvil Neidhart ja auch in dem Match gegen Diesel, also zwischen Bret Hart und Diesel ja für die DQ gesorgt hat, ne? Und dann wird erstmal klar, was hier passiert ist. Das ist ein großer Swerve von Owen, der zum einen dafür gesorgt hat, dass Bret seinen Titel behält. Zum anderen aber auch, dass Jim Neidhart dann eben dafür sorgt, dass Owen Intercontinental Champion, King of the Ring hier wird und Razor Ramon besiegt. Und schon hast du so eine kleine, nicht Gruppierung, aber du hast Owen und den alten Tag-Team-Partner von Bret Hart, Schwager, sprich diese Familienbande, bekommt plötzlich eine ganz andere Form, David, oder?
Genau, das ist es. Also für mich spricht das vor allen Dingen dafür, dass Owen halt nicht nur ein leeres Versprechen macht, sondern wie auch beim WrestleMania ein Plan dahinter steckt. Und das ist halt wirklich, er möchte auf seinem Rachenfeldzug hat er einen Plan und er ist sogar dabei oder er geht dahingehend über Leichen, dass er sogar bereit ist, die Familie zu splitten. Dass er versucht, andere Leute auf seine Seite zu ziehen und halt komme, was wolle, er will Bret Hart demontieren und er möchte selber diesen Weg nach oben schreiten. Ich finde es super. Vor allen Dingen, man muss auch noch sagen, Eingriff oder nicht, wenn du halt einen Razor Ramon besiegst, das sagt auch nochmal was aus. Und was ich halt nie vergessen werde, ist, das liegt aber daran, dass man, wenn man Sachen wiederholt, das sich bei mir einhämmert. Das hat mein Physiklehrer auch damals gemacht. Der hat mal gesagt, 1 Kilogramm Masse sind 9,81 Newton. Das hat er 8-mal hintereinander gesagt. Ich werde es nie vergessen. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Aber es ist im Kopf drin. Und ich weiß noch, die Promo bei Owen Hart, das halt auch immer gesagt hat, für wegen so, er möchte halt The King of Heart genannt werden. Dann ja. Immer wieder The King of Heart, The King of Heart. Hat sich eingeprügelt. Ich dachte einfach nur so, okay, davor hat Brett den King of the Ring gewonnen, jetzt du auch. Jetzt halt die Arroganz und nicht nur das, sondern du hast es halt auch noch geschafft, 3 unterschiedliche Wrestler zu besiegen und zusätzlich, was ja auch nochmal wichtig ist, für jemand, der einmal außen vor ist, holst du jemanden aus der Familie, der es anscheinend genauso sieht oder halt dich einfach unterstützen wird, auf deine Seite. Und dann ist es halt eben nicht mehr Owen Hart ganz alleine außen vor, sondern oh, da kommen Risse und vielleicht schwappt das gerade rüber.
Genau das. Der King of Hearts damals, ja.
Er hat das immer wieder gesagt.
Ja, ja. Ne? Auch ganz wichtig, genauso auch, dass Owen ja dann auch immer mehr die Manierismen von Bret Hart ja übernommen hat. Den Sharpshooter hat er übernommen und die Sache mit der Sonnenbrille, dass er dann auch die Sonnenbrille aufgehabt hat und teilweise zerrissen hat vor den Augen der Zuschauer und der Kinder vor allem natürlich. Also das Gegenstück dazu, ne? Und dieses King of Hearts hat er sich natürlich dann über die gesamte Familie erhoben. Aber er hat es dann eben auch in dem Zeitpunkt gezeigt. So, ich bin momentan einfach hier der Beste. Bret Hart, der hat gegen Diesel verloren. Der hat gegen mich verloren. Guck mal, der hat auch das Title-Match beim Rumble verloren. Also, Bret Hart, irgendwie ein merkwürdiger Champion hier, in einer ganz merkwürdigen Position. Aber Owen natürlich da auf dem Steilweg nach oben, der eigentlich alles Recht hat, hier den Champion herauszufordern. Und das sollte dann ja auch Richtung SummerSlam 1994 passieren. Da gab es dann das Cage-Match zwischen Bret und Owen Hart, sodass natürlich auch niemand eingreifen konnte. Und da gab es dann eben im Vorfeld auch wieder so ein bisschen Familienbande, die hier mit dabei gewesen sind. Und da hat man dann schon relativ klar gemacht, wie der Rest der Familie über Owen Hart denkt. Da gab es dann einen Bruce Hart, der zum Beispiel dann im Interview mit Jerry Lawler und Owen und Jim the Anvil Neidhart gesagt hat, niemand ist stolz auf dich, du bist eine Schande für die Familie, ne, und niemand unterstützt dich. Und dann sagt er halt, ja, mir egal, ich bin der Beste. Ich hab Bret Hart schon im Dungeon zum Weinen gebracht. Bret Hart konnte das dann, sagt dann so, nee, du hast geweint und so. Also die Rivalität ist da und man nimmt ganz, ganz viel von diesem Mythos Hart-Familie, den nimmt man hier eben mit.
Oh ja, und auch von den Eltern im Übrigen.
Ja,
ich finde gerade bei den Eltern, die spielen für mich so die tragische Rolle, weil du gerade bei der Mutter hast du das Gefühl, die hängt zwischen beiden Stühlen. Das sind halt beide Kinder von der und die will auch gar nicht sich auf eine Seite schlagen, während halt sie live dabei ist, zu sehen, wie es halt innerhalb der eigentlich so harmonischen Familie immer mehr sich aufbauscht. Das ist ja wirklich so, dass es wird ja nicht nur emotional, persönlicher, sondern halt auch emotionaler.
Ja, und das steigert sich ja dann auch noch. Hier beim SummerSlam 94 haben wir dann ja eben Jim the Anvil Neidhart am Ring, aber wir haben auch den British Bulldog, der ja gefeuert gewesen ist, der dann zur WCW gegangen ist, da dann auch gefeuert worden ist und dann wieder mit neuer Frisur hier zurückgekehrt ist. Den kannte man ja auch noch und der war dann auch am Ring und da hast du schon gesagt, oh, krass, ne? Und der war immer Babyface irgendwo und war dann hier auch entsprechend so positioniert. Und auch da spannend, da war es ja so, dass die Familie quasi in so Reihen am Ring saß. Mhm. Jim Neidhart saß relativ weit hinten allein und der British Bulldog ein bisschen weiter vorne. Und
mit Diana, ne?
Ja, die war auch noch mit dabei. Und ja, also und dieses Cage-Match, wir haben beide Matches zwischen Bret und Owen, haben wir ja schon im Match of the Week thematisiert. Dieses Cage-Match auch absolut herausragend mit der Dramatik, die es da gegeben hat, mit diesen beinahe Ausbrüchen der beiden und dann eben zum Ende hin auch noch diese große, ja, was Battle Royal oder sonst irgendwas genannt. Also wenn dann Owen und Jim Neidhart, nachdem Bret Hart gewonnen hat, das muss man auch sagen, Bret Hart hat hier das Match für sich entscheiden können, aber die beiden attackieren ja Bret noch im Ring, im Käfig dann und schlagen ihn zusammen und da wollen ja die ganzen Brüder rein und
boah, das Bild, das war so grandios, oder?
Ja, das war
das super. Das ging ja Minuten, aber das war einfach so, mein Gott, irgendeiner muss es schaffen, helft ihm doch und dann einfach, das war Emotion pur.
Ja, und das hat super zusammengepasst in dem Augenblick. Natürlich auch, dass dann der Bulldog irgendwann hier quasi aufgeräumt hat. Und dann hatten wir eben zwei Lager. Wir hatten auf der einen Seite Owen und Jim the Anvil Neidhart und auf der anderen Seite hatten wir den British Bulldog Davey Boy Smith und Bret Hart. Und da war die Fehde dann irgendwo schon noch gemacht, um die weiterzuführen. Auch wenn natürlich die ganze Sache mit dem Bulldog jetzt nicht so die ganz große Verbindung gehabt hat, wenn man ehrlich ist.
Du hast Für mich war es halt, er war Teil der Familie für mich.
Also das ich meine eher im Sinne von, es hat jetzt nicht bei einem Pay-Per-View das große Blow-Off-Match zwischen den beiden Teams gegeben oder so, meine ich das.
Nee, das hat leider gefehlt. Eigentlich wurde das ja eingeleitet. Und das war auch das, was mir immer, mir haben mehrere Sachen gefehlt. Einfach vom Timing her, das absolut große Finale separat zwischen Owen und Bret, aber auch halt dieser Twist innerhalb der Familie, dieser Riss, dass es da einmal zum großen Highlight kommt.
Genau, es gab ein Match der beiden Teams quasi gegeneinander bei der Wrestling Challenge damals. Am 28.09.1994 gab es ein Match der beiden Teams, aber sind wir ehrlich, das ist jetzt nicht gerade was Großes und da werden sich die allerwenigsten noch dran erinnern können. Deswegen, das hat ein bisschen gefehlt und ich habe hier auch im Handout stehen, hätte man Owen an diesem Punkt der Fehde eigentlich einen Titel geben müssen, / können, David?
Man hätte es können, aber ich habe, also jetzt in der Retro-Perspektive würde ich halt sagen, nein, noch nicht. Das ist quasi noch der Aufbau, das ist so das dritte Kapitel von der Fehde. Und jetzt müsste eigentlich das nächste Match, das wäre halt für mich das Match gewesen, wo man Owen den Titel gibt. Weil er hat eigentlich alles, was er vorher versprochen hatte, hat er halt geschafft. Er hat bei WrestleMania gegen Bret gewonnen, hat den King of the Ring gewonnen. Er hat jetzt sogar noch Verstärkung dazu bekommen. Er hat Bret abgefertigt. Er hat einfach jetzt alle Schritte, die man eigentlich machen konnte, genommen. Und jetzt muss er halt den Payoff eigentlich beim nächsten Match kriegen. So hätte ich jetzt halt gebuckt.
Tja, so richtig gab's das dann irgendwie nicht, ne? Also ich hab's gesagt, also das lief dann da noch so ein bisschen weiter aus zwischen den beiden. Ich habe gerade gesagt, es gab nur ein Tag-Team-Match, das ist falsch. Es gab zwei Tag-Team-Matches der beiden Teams hier gegeneinander. Und so ein Einzelmatch gab's dann noch mal bei der ersten Episode der WWF Action Zone. Da konnte Bret Hart dann relativ klar seinen Bruder besiegen. Und damit war's das dann hier auch zumindest so für den Moment erstmal so ein bisschen, weil dann sich ja beide so ein bisschen anderweitig orientiert hatten. Fand ich ein bisschen schade. Ich finde, da hat man so ein bisschen eine Chance vertan, das noch weiter aufzuziehen. Und im Gegenzug ist ja dann Bret Hart in diese Fehde mit Bob Backlund quasi reingerutscht. Richtung Survivor Series 94, dieses Submission-Match. Und auch da war ja dann Owen als Adjutant, als Helfershelfer von Bob Backlund dabei. Der Bulldog war an der Seite von Bret Hart mit dabei. Und da ging es dann darum, hier das Handtuch, wer wirft das Handtuch, weil es ein Submission-Match gewesen ist. Ne? Der Bulldog war ausgenockt und dann gab es ja diese berüchtigte Szene, wo Bret Hart im Crossface Chicken Wing ist und Owen kann ja logischerweise das Handtuch für Bret Hart nicht werfen. Und dann, ja, gibt's hier den, ich sag mal, den Mark Henry-Twist hier fast schon, oder?
Wo er dann ganz nett so, oder nee, er fleht da seine Mutter an, genau. Bitte werf das Handtuch und sie kämpft mit sich so, nein, doch, und er redet halt quasi als ihr Sohn auf sie ein. Wegen, ja, immer, das ist mein Bruder, der da liegt, mach doch bitte, es geht so nicht, und dann macht sie's, sie wirft das Handtuch und er kostet Bret halt so das Match.
Genau, also das war auch echt gut dafür, dass man hier, klar, man hat hier Bob Backlund irgendwie so reingeworfen, aber das hat innerhalb der Geschichte hat das dann noch mal ganz gut funktioniert und hat eben noch mal so eine hinterlistige Seite auch von Owen gezeigt. Also wenn er nicht vorher schon hier gewesen wäre, an dem Punkt wäre er es auf jeden Fall gewesen. Und auch hier an dem Punkt habe ich gedacht, jetzt flammt ja eigentlich die Fehde noch mal so richtig auf, weil Owen sorgt ja im Endeffekt dafür, nicht nur, dass er hier das Vertrauen seiner Mutter missbraucht hat, ne, und der was vorgespielt hat, weil als er das Handtuch geworfen worden ist, nimmt er sicher das Handtuch und jubelt damit und rennt davon, weil sein Bruder den Titel verloren hat. Aber danach kam dann relativ wenig. Man hat ja die Fehde noch so ein bisschen gezogen. Beim Royal Rumble 95 gab es dann noch mal die Geschichte, dass ja Owen auch mit anderen auch in das Match zwischen Bret Hart und Diesel eingegriffen hat. Bret Hart hat dann im Nachgang Owen auf dem Weg ins Royal Rumble Match attackiert und dafür gesorgt, dass der relativ schnell rausfliegt. Und dann gibt's noch bei Raw gab's da noch ein No-Holds-Barred-Match der beiden. Das ist am 13.03.1995 gewesen. Davor gab's noch mal so ein Tag-Team-Match mit Bret und dem Bulldog gegen Bob Backlund und Owen Hart. Das war dann im Januar, haben wir's noch mal gehabt. Aber dieses No-Holds-Barred-Match, was dann Bret Hart klar für sich entscheiden konnte, das war dann mehr oder weniger eigentlich der Abschluss der Fehde. Und da muss ich jetzt nämlich auch fragen, David, hat da nicht ein bisschen was gefehlt?
Da haben zwei riesige Sachen für mich gefehlt. Erstmal der Titelgewinn für Owen, den hätte ich unbedingt gesehen. Ich hätte es halt gern gesehen, dass nach dem Handtuchwurf, dass irgendwie ein Offizieller sagt, nee, zählt nicht, na, Bret weiter den Titel behält und dann es halt dieses Match gibt. Von wegen, okay, du willst es wirklich, hier Titelmatch und dann gewinnt Owen. Und was mir auch fehlt, das mag jetzt ein bisschen kitschig klingen, ich wollte eigentlich, dass die Fehde, oder ich hätte es so gebuckt, dass die Fehde irgendwann so endet, selbst wenn Owen den Titel behält und Regentschaft hat oder sonst was, dass es irgendwann als Highlight gibt, dass die beiden sich versöhnen.
Sehr viel später.
Ja, aber ich hätte das halt wirklich innerhalb dieser Fehde als Abschluss genommen.
Das wäre zumindest ja schön gewesen.
Ja, was fürs Herz.
Genau, was fürs Herz.
Ja, aber so ist es halt einfach, du hast gemerkt, irgendwie, für mich war so Bob Backlund derjenige, der das irgendwie zerrissen hat. Den habe ich in dem Moment gar nicht gebraucht, weil eigentlich war ich fokussiert auf Bret und Owen. Ich wollte, dass da weitergeht und dann kam halt Bob Backlund.
Ja, das ist, die Dramatik in der Fehde macht einen sehr starken Bruch nach dem SummerSlam, finde ich. Dann klar, auch bei der Survivor Series greift man diese Fehde noch auf, aber da ist es dann, es ist ja eigentlich Owen eher der ist ja nur Beiwerk in Anführungsstrichen. Klar, er nimmt eine entscheidende Rolle ein, aber er ist nicht im Fokus, sondern im Fokus ist eben dann hier auch nochmal Bob Backlund, der den Titel sich holt, um dann kurze Zeit später in 8 Sekunden an Diesel zu verlieren, um das hier auch nochmal so kurz zu erwähnen. Aber Owen war hier für mich nicht mehr auf diesem Niveau ganz gefühlt. Und das fand ich so ein bisschen schade, sondern er ist im Endeffekt nur noch der Helfer gewesen. Und er hat wieder so eine Sidekick-Rolle eingenommen. Und das fand ich ärgerlich. Und genauso wie du gesagt hast, eigentlich hätte man hier zu einem Punkt kommen müssen, dass Owen auch den Titel von mir aus auch nur für eine kurze Zeit mal gewinnt. Einfach weil er das in dieser Fehde auch verdient gehabt hätte. Und
Es hätte niemandem wehgetan, außer Owen geholfen. Ende aus. Und das Schlimme ist halt eigentlich umso trauriger, was halt danach passiert ist, nachdem die Fehde vorbei war. Man, da kommen wir ja noch zu, aber es ist dann halt, wenn er dann mit Yokozuna als Tag-Team auftritt, da war halt, danach war die Luft bei mir bei Owen komplett raus.
Ja.
Also da ging halt gar nichts mehr, wo ich einfach denke, so, hast ja oft als Wrestling-Fan, dass du sagst, was wäre, wenn man diesen einen Moment halt genommen hätte, wenn man da was anderes gemacht hätte. Wahrscheinlich wäre Owen halt nicht ein absoluter Main-Eventer gewesen, aber das wäre dann halt ein Upper-Carter gewesen. Aber du hattest das Gefühl danach, okay, man setzt gar nicht auf ihn, man traut ihn doch nicht. Dabei hat er ja abgeliefert. Ich meine, die Matches, die er gemacht hat in der Fehde, die waren richtig gut. Die Promos waren fantastisch. Ich fand, Owen war halt nie so stark wie in dieser Fehde. Er hatte alles abgeliefert und eigentlich fast schon Tragödie, dass genau das im Real Life passiert ist, was eigentlich seine Geschichte war. Weil egal, was er gemacht hat, es hat halt nicht ausgereicht, um ins Rampenlicht zu kommen.
Das ist eigentlich fast schon ein schönes Schlusswort für den Podcast. Aber
ja, aber es ist ja so.
Ja, natürlich. Und das ist echt bitter. Ich finde auch, dass man hier eine riesengroße Chance vertan hat, einen wirklich großen Star aus Owen zu machen. Sondern er ist dann wirklich sehr schnell quasi aus dem Main-Event, aus diesen, das war eine 5-Sterne-Fehde. Und das waren 2 5-Sterne-Matches, die beiden hier abgeliefert haben bei WrestleMania und beim SummerSlam. Und dass man diesen Rückenwind nicht genommen hat und gesagt hat, hier, Owen, jetzt nimm den Ball und nimm den Rückenwind und wir probieren es einfach mal mit dir. Und dass man dann stattdessen über den Umweg über Bob Backlund zu Diesel hinnimmt. Ja, ne, Diesel ist halt 2,15 Meter groß und Owen halt eben nicht.
Big Guy.
Ja, das ist wirklich schade und Owen danach, wie du schon richtig gesagt hast, ne, dann klar ist das noch so ein Rückbezug dann irgendwo bei WrestleMania 12, wo er dann um die Tag Team Titles herausfordert, was ja auch sein Bruder gemacht hat und dann holt er sich eben den Erzrivalen Yokozuna an die Seite. Aber mein Problem da war, dass Yokozuna auch zu dem Zeitpunkt einfach nicht körperlich fit gewesen ist und das hat man als Fan auch sofort gemerkt und dadurch hat sich dieses Tag Team auch gar nicht so groß und wertig für mich angefühlt, wie es eigentlich hätte sein müssen. Also es war ja schon die Zeit, wo Yokozuna sehr große Gewichtsprobleme gehabt hat.
Er hatte auch nicht mehr das Standing.
Ja,
das muss man auch sagen. Also es war ja einfach die Luft raus. Es waren halt 2 Wrestler, die on top waren und jetzt halt, ja komm, wir würfeln euch zusammen. Es ist halt traurig und tragisch. Also, weil die Fehde an sich ist halt fantastisch. Weil es sind so viele Momente, an die man zurückdenken kann. Nicht nur die 5-Star-Matches, sondern selbst so. Ich kann dir genau sagen, wie die Wrestler standen, als zum Beispiel bei Survivor Series die 3 im Ring standen und dann Owen reinkam.
Ja.
Und ich weiß auch genau, wie das halt noch war mit dem Käfig, wo dann die anderen versuchten reinzukommen, aber immer wieder abgewehrt wurden. Die Fehde hat dir so viel Bilder gegeben und Emotionen und halt geiles Wrestling, tolle Promos. Ich kann in der Fehde halt, also innerhalb der Fehde, nicht das Ende, sondern halt wirklich, wie die Fehde durchgezogen wurde, nichts mehr kann. Das ist alles, was wir immer fordern. Langfristiges Booking, auch noch intelligentes Booking. Du hast nicht diese Abziehbildcharaktere, Motive. Es stimmte alles bis auf dieses Finale. Und eigentlich hat das ja nichts kaputt gemacht, sondern eigentlich Owen genau diese Chance genommen und auch den Fans eigentlich diesen großen Moment genommen.
Ich glaube, wenn Owen den Titel gewonnen hätte, dann würde man heute auch noch ein bisschen anders auf seine Karriere blicken. Dass sein Leben tragisches Ende genommen hat, ist das eine, aber dass er auch dann quasi im Leben nicht diesen absoluten Höhepunkt irgendwie erreicht, obwohl er es so verdient gehabt hätte, obwohl er sich immer den Arsch aufgerissen hat und so weiter und so fort.
Und die blödesten Gimmicks überhaupt alles mitmachte.
ja, also deswegen, das ist wirklich das Tragische an der ganzen Geschichte. Umso mehr, um hier so ein bisschen nochmal einen kleinen fröhlichen Bogen zu schlagen, bevor wir dann Richtung Ende kommen, mochte ich dann aber auch, dass man hinterher diese ganze Geschichte mit der Heart Foundation dann nochmal aufgegriffen hat, wo dann auch die Familie nochmal zusammengekommen ist und die dann Einigkeit gezeigt hat, wo Bret Hart quasi dann als einender Faktor auch das streitsame Team von Owen und dem British Bulldog, die ja, bei denen hat es ja über Monate gekriselt irgendwo, wo dann Bret Hart gesagt hat, so, lasst euch nicht von denen da draußen, von den Fans, lasst euch nicht entzweien, ihr seid Familie, ihr seid Blut, ihr steht für viel, viel mehr als all das, was die Leute hier sehen. Und diese Geschichte mit der Hart Foundation, die dann da im Nachgang gekommen ist und wo die beiden ja auch noch Tag Team Matches miteinander gestritten haben, aber dann eben Seite an Seite und Owen dann wirklich wieder die Rolle des typischen kleinen Bruders eingenommen hat, wenn man mal ehrlich ist, das mochte ich dann aber sehr gerne. Und ich glaube, da geht's dir nicht anders, oder?
Ja, natürlich. Generell muss man halt sagen, Owen Hart war immer dann im Fokus und am besten, wenn irgendwie die Foundation, die Family dabei war.
Ach ja. Ja, und damit sind wir dann eigentlich schon am Ende von diesem Rivalitäten-Podcast angekommen. Die Rivalität überspannt so knapp zwei Jahre so um den Dreh. Und das ist wirklich das Bittere. Und das haben wir jetzt in den Rivalitäten schon häufiger gehabt, dass am Ende so dieser, also entweder franzt es so komplett aus oder es fehlt eben so das große Finish. Das war hier auch so. Weil wenn ich an diese Rivalität und an diese Fehde zwischen Bret und Owen denke, dann habe ich wirklich diesen Zeitraum Royal Rumble 1994 mit der Survivor Series 93, das ist so gefühlt für mich eins. Und dann eben diese zwei großen, großen Matches, die wir bei WrestleMania 10 und dann eben beim SummerSlam haben. Das ist auch so für mich, das ist der nächste große Batzen. Und all das, was danach passiert, das ist so bei mir so Kategorie schade, hätte anders laufen können. Wie ist es bei dir, David?
Alles, was du sagst, absolut genau so. Ich glaube, das wird wahrscheinlich jeder Fan so sehen.
Aber auch bis heute einfach eine Fehde, an die sich Leute erinnern. Das haben wir beim New Generation Podcast gemerkt. Du hast damals gesagt, dass das hier die Fehde deiner Kindheit und die Fehde dieser Ära gewesen wäre, also der New Generation Ära. Nachdem wir die jetzt so gekonnt seziert haben, sage ich mal, und so auch so ein paar Schwächen hier und da so angekreidet haben, bleibst du dabei, David?
Ja, dahingehend, weil es die besterzählte Geschichte ist für mich in dieser Ära. Einfach, das war die Fehde, wo ich emotional halt komplett drin war, weil ich wirklich diese starke Sympathie zu der Familie hatte, was einfach schon vorher aufgebaut wurde. Selbst als Bönsel konnte ich halt irgendwie Owen verstehen, auch wenn ich ihn halt dafür gehasst habe, war es halt trotzdem irgendwie so, ich konnte ihn für das hassen, was er getan hat, aber nicht für das, was er ist. Und das war für mich oder ist für mich immer noch die größte und beste Fehde, weil es gab zwar so Rivalitäten, wenn man sagen würde, ja, New Generation, denke ich auch als allererstes an Shawn Michaels gegen Bret Hart. Aber, wenn man ehrlich ist, so genial erzählt war die Story nicht,
ja,
wie hier. Und wenn man halt wirklich auf eine Fehde geht, nicht auf Matches oder großen Momente, gehen wir mal von großen Momenten weg, sondern wirklich von einer Fehde, ist das die allerbeste.
Und man muss halt sagen, Bret Hart gegen Shawn Michaels hat man ja dann auch den Trigger gezogen, wie man so schön gesagt hat, dass man auch Shawn Michaels den Titel gegeben hat, eben an einer prominenten Stelle. Das ist das, was Owen Hart verwehrt geblieben ist. Und ich glaube auch, dass wir vielleicht, wenn das so gekommen wäre, dass Owen Hart hier den Titel gewonnen hätte, dass wir da vielleicht auch noch mit noch mehr Begeisterung fast drüber sprechen würden, obwohl die Fehde halt super geil gewesen ist. Aber ich glaube, dass das hat so noch mal als Sahnehäubchen, als kleine Krone obendrauf irgendwie ein bisschen gefehlt.
Ja, und du denkst halt ganz oft an Momente. Und wir denken halt an Momente, die mitten in der Fehde waren oder die Fehde einleiteten, aber nicht halt an diesen großen letzten Moment, wie bei Shawn Michaels, der auf den Knien steht, Knien ist und dann halt auf den Titel runter sieht und so. Das war halt verwehrt.
Genau. Und, oder die kanadische Flagge in der Nase hat.
Oder das. Aber das ändert halt nichts daran, wenn man halt ehrlich ist, dass diese Fehde einfach fantastisch war. Und ich finde es halt lustig, wie unser Podcast verläuft. Erste zwei Drittel total euphorisch, von wegen, ah, das ist so genial, guck mal, Emotionen, was da alles passiert ist. Und dann gegen Ende hin so,
Depri. Ja, weil das, also man macht das ja relativ selten, dass man so über eine Fehde in der Gänze spricht und normalerweise, wie ich es gerade gesagt habe, du denkst, wenn wir jetzt über Bret Hart und Owen Hart sprechen würden, dann nimmst du dir halt eben die Highlights raus, aber du wirst das, was am Ende, was halt nicht so gut gelungen ist, das lässt man ja eigentlich so ein bisschen außen vor. Und das haben wir jetzt hier eben nicht gemacht, sondern wir haben es wirklich seziert, wir haben es wirklich, glaube ich, auch sehr gut analysiert, was da auch für Entscheidungen getroffen worden sind, für Fehler gemacht worden sind, aus unserer Perspektive zumindest. Und das ist ja auch so ein bisschen Aufgabe von unserem Podcast hier, dass wir da so ein bisschen in die Tiefe gehen und nicht nur das Weichgespülte haben, sondern eben auch das, was dann am Ende dabei rausgekommen ist. Möchtest du noch abschließend was hier zu dem Thema sagen, David?
Ich habe jetzt Lust auf Weichspüler.
Okay. Nein, es ist eine absolut herausragende Fehde. Es ist die Bruderfehde im amerikanischen Mainstream-Wrestling. Ich grenze das absichtlich so ein bisschen ein, weil ich glaube, es gibt garantiert auch noch in anderen Promotions auch da noch große Familienfehden, die wir da gehabt haben. Aber das hier war Emotion pur. Es ist für viele eine ganz, ganz große Fehde der New Generation-Ära, für viele die Geschichte der Zeit, die wir jetzt schon angesprochen haben. Und da sind so viele tolle Momente dabei, es sind so fantastische Matches dabei rausgekommen, dass man da nur sagen kann, es ist eine der wichtigsten Fehden, die wir auch überhaupt gehabt haben. Weil bis heute erinnern wir uns dran, das ist verdammt nochmal inzwischen auch schon sehr, 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 sehr viele Jahre her, ne? weit über 20 Jahre. Und man spricht trotzdem noch drüber. Deswegen hat es diese Fehde auch absolut verdient, dass wir da drüber gesprochen haben. Und David, wenn du nichts mehr zu sagen hast,
Moment, dann doch, eine Sache habe ich noch zu sagen.
Oh, okay.
Ich wünsche mir heutzutage auch mal so lang erzählte Stories bei WWE. Ich mag das einfach, gerade dieses, ich möchte es nochmal hervorheben, auch wenn es nochmal Abschluss ist, dass diese Fehde einfach echt nicht 0815 war. Das war wirklich mit so viel Hintergedanken, die im Laufe eines Pay-Per-Views teilweise erst rauskam oder sonst was, das ist fantastisch und sowas liebe ich beim Wrestling total. Ich hab's Adam Page und Omega bei AEW, da ist es ähnlich so. Ich mag diese langen Fehden und ich möchte genau das wieder haben. Nur dann bitte mit diesem großen Abschluss, den WWE so gut kann.
Ja, mal gucken, sag ich mal, ob wir das nochmal bekommen werden. Und Kenny Omega und Adam Page, die berühmten Brüder der Page-Omega-Familie.
Think of Pages.
Genau. Nein, natürlich nur Spaß. Aber dann würde ich sagen, machen wir hier den Deckel auf den Podcast. Fragen machen wir an anderer Stelle nochmal, vor allem dann auch in 2 Wochen haben wir wieder einen Fragen-Podcast. Schickt uns gerne Fragen zu, wahlweise an fragen@headlock.de. Könnt auf Discord gehen, da unter dem Hashtag AskHeadlock gerne Fragen posten. Ihr könnt Fragen unter das Video posten. Wir sammeln die an alle und dann beantworten wir die auch. Ich glaube, nach der Geburtstagswoche haben wir uns heute auch mal einen etwas kürzeren Podcast verdient und ich glaube, wir haben ja auch ordentlich abgeliefert und haben ja, glaube ich, auch ordentlich Tiefe geboten. Und nächste Woche geht's hier dann auch weiter. Da haben wir dann im Wochenend-Podcast gibt's das Personality-Special über Rob Van Dam mit Shaggy und mir. Das nehmen wir auf aus dem nächsten Woche. Für Unterstützer haben wir das Magazin, wir haben Raw Cross SmackDown und natürlich das Match of the Week auf Lager, also schaut da gern vorbei und natürlich auch nicht vergessen, das Tippspiel, ne, auf kicktipp.de/headlockrunde, da gibt's das WWE-Tippspiel, wir haben auch ein AEW-Tippspiel unter Headlock AEW, also schaut da dann auch gerne vorbei, macht da mit, gibt auch was zu gewinnen und in dem Sinne sage ich, es war mir ein Fest, es war wie immer wundervoll mit dir zu podcasten, David, gerade über die alten Zeiten.
Okay. ja. Nee, hat Spaß gemacht.
David kann nicht so gut mit Komplimenten umgehen. Nee,
das haben nicht wir wirklich. Gelernt.
Und dann sage ich an der Stelle, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Mach's gut. Tschüss.
1 Kilogramm Masse sind 9,81 Newton.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Wie viele Newton bist du dann, David?
Ich weiß es nicht so viel, aber ich weiß vor allen Dingen noch nicht mal mehr, was es bedeutet. Aber der hat das halt damals, ich werde das nie vergessen, der war wirklich in diesem Hörsaal und der hat das halt 8-mal wiederholt oder 9-mal. Und das Problem war, das hatten alle danach im Kopf. Du hast es nicht rausbekommen.
Ja.
Wird bestimmt irgendein Hörer sagen, das bedeutet das und das.
Garantiert. Schreibt uns mal, was das bedeutet. So. Tschüss.